Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines Podcasts Kanal- und Leitungsbau. Mein Name ist Bert Bosseler, ich bin wissenschaftlicher Leiter des IKT in Gelsenkirchen. Und dieser Podcast ist Teil meiner Vorlesungsreihe an den Universitäten in Hannover und in Bochum. Und heute möchte ich einsteigen in das Thema Sanierung. Und dabei möchte ich erläutern, welche Sanierungsziele gibt es, welche Begrifflichkeiten kennen wir in diesem Bereich, dann ein wenig auf die Zustandserfassung eingehen, auf die Methoden zur Zustandserfassung und natürlich auch, welche Aufgabe wir uns dann stellen, wenn wir Schadensbilder sehen, wenn wir Schadensbilder klassifizieren, identifizieren und daraus dann ableiten wollen, auch welche Sanierungsmethoden wir einsetzen. Zunächst schauen wir uns mal einige Begriffe an. Erstmal muss man sagen, die Sanierung gehört zur Instandhaltung. Die Instandhaltung umfasst viele Maßnahmen, nämlich von der Wartung, der Inspektion über die Instandsetzung und die Verbesserung des Zustandes. Viele kennen die deutsche Norm 31051 des DIN. Die wurde in 2019 auch wieder aktualisiert, ist also immer noch durchaus etwas, was weit verbreitet ist und auf das häufig Bezug genommen wird. Es ist aber eine Norm, muss man auch sagen, die wirklich sehr breit das Thema Instandhaltung betrachtet. Das heißt, eine Norm, die eigentlich auch aus dem Maschinenbau kommt, die viele, viele Aspekte der Instandhaltung von Anlagen und von Geräten mit berücksichtigt. Und da sieht man auch sehr schnell, dass eine ganz zentrale Abbildung in dieser Norm ein Verlauf des Abnutzungsvorrates über die Zeit ist, der recht kontinuierlich abläuft. Also dahinter steckt ein wenig die Annahme, ich habe eine Anlage und diese Anlage, die wird über die Zeit kontinuierlich abgenutzt, bis irgendwann eine Abnutzungsgrenze erreicht ist und dann muss ich halt eine Instandsetzungsmaßnahme, muss ich dann umsetzen und wir würden im Kanal- und Leitungsbaubereich sagen, da muss ich eben sanieren, da muss ich reparieren oder renovieren oder erneuern, da muss ich was machen. Dazu muss man sagen, das orientiert sich aber eben sehr stark an dem Gedanken der Abnutzung und man muss sagen, tatsächlich im Kanal- und Leitungsbau geht es nicht nur um Abnutzung, also quasi das fortwährende zum Beispiel Abnutzen der Wandung, Reibung und ähnliches, das zu einer schlichtweg dünneren Wandung führt, sondern da gibt es viele, viele Schadensfälle, auf die wir gleich eingehen werden, die schlichtweg Ereignisse sind. Da hat jemand zum Beispiel einen Anschluss setzen wollen und dabei das Rohr aufgeschlagen und dann unsachgemäß ein Rohr einfach nur reingeschoben, dann entsteht ganz plötzlich ein Schaden und das ist weniger eine Abnutzung, sondern das ist eben mehr ein Ereignis, genauso wie auch eine Baggerschaufel, die bei einer Baumaßnahme auf eine Leitung schlägt und dabei ein Loch in diese Leitung schlägt. Das sind plötzliche Ereignisse, das sind eben weniger Abnutzungseffekte. Trotzdem wollte ich das zum Eingang einmal darstellen. Diese Norm 31051 aus der Instandhaltung ist recht bekannt und gerade dieses Bild, dass man einen Abnutzungsvorrat hat und dieser über die Zeit immer weiter abgemindert wird und das ein dominierender Einfluss ist für den Zustand der Leitung. Dieses Bild ist eben sehr weit verbreitet, hat aber eben eindeutig Grenzen im Bereich der Sanierung von Leitungen, von Kanälen. Im Kanalbereich, in der Abwassertechnik, aber auch als Definition immer stärker auch in der Versorgung, werden die Verfahren unterteilt in Reparatur, Renovierung und Erneuerung. Das heißt, man geht davon aus, wir sanieren eine Leitung und sanieren kann man mit drei verschiedenen Verfahrensgruppen, eben der Reparatur, der Renovierung und der Erneuerung. Und was versteht man unter Sanierung? Nun, das ist definiert in der EN 16323. Das ist das sogenannte Wörterbuch für Begriffe der Abwassertechnik. Da sind diese Begriffe drin definiert. Darauf wird dann auch in anderen grundlegenden Normen wird darauf Bezug genommen. So zum Beispiel in der EN 752, die für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden ja auch sehr bekannt ist, in der auch früher in vorherigen Versionen auch diese Begriffe schon eigenständig definiert worden waren. Das hat man 2014 dann in eine eigene Begriffsnorm, die EN 16323, überführt. Ja, und da steht eben ganz oben Sanierung. Und die Definition von Sanierung lautet dort, dass das alle Maßnahmen sind zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen Entwässerungssystemen und dass dazu eben die drei Gruppen gehören: Renovierung, Reparatur und Erneuerung. Also wenn wir ein vorhandenes System verbessern oder wiederherstellen, dann spricht man von einer Sanierung, Englisch von Rehabilitation. Im Versorgungsbereich hat sich zum Teil auch noch der Begriff der Rehabilitation gehalten. Allerdings, wie gesagt, mittlerweile geht man zu dieser Definition über, auch im Versorgungsbereich, die ich jetzt gerade hier anführe, aus der EN 16323. Also Sanierung, Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen, insbesondere Entwässerungssystemen. Ja, und dazu gehören dann eben drei Verfahrensgruppen und die sind auch definiert in diesem Wörterbuch für Begriffe der Abwassertechnik und auf die Definition möchte ich einmal kurz eingehen. Wir werden diese Verfahrensgruppen dann in nachfolgenden Podcasts uns noch detaillierter anschauen. Aber jetzt geht es erstmal ein wenig um die Frage, wie grenzen die sich ab? Da haben wir zum Ersten die Reparatur. Reparatur sind nach Norm Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden. Englisch Reparatur ist Repair. Und ja, es ist recht deutlich, örtlich begrenzte Schäden beheben heißt also, wir haben quasi einen Vermögensgegenstand, das ist ein Stück Rohrleitung. Im Abwasserbereich ist das in der Regel eine Haltung, das heißt ein Stück Rohrleitung zwischen zwei Schächten. Die Schächte sind zu einem Abstand von 35 bis 50 Metern sind die gebaut, im Schnitt sind es so 35 Meter. Und dazwischen liegt eine Rohrleitung und das Ganze ist dann eine Haltung und die ist ein Vermögensgegenstand, den man so auch in den Büchern der Stadtentwässerung dann findet. Ja, und örtlich haben wir dort einen Schaden an diesem Vermögensgegenstand. Also in der Haltung gibt es an einer Stelle gibt's einen Defekt und der wird behoben. Und die Maßnahme zur Behebung dieses örtlichen Schadens, das ist eine Reparatur. Und da sieht man so schon sehr schnell, das ist rein kaufmännisch gesehen, ist einfach nur eine Maßnahme, die den Fortbestand des Vermögensgegenstandes sichert. Das heißt, die Reparatur sichert, dass der Vermögensgegenstand Haltung über die vorgesehene Nutzungsdauer auch weiter genutzt werden kann. Da wird also auch keine Nutzungsdauer verlängert, da ändert sich eigentlich nichts, man hat einfach einen Defekt behoben. So ein bisschen wie wenn man beim Auto einen Plattfuß hat und dann das Rad austauscht, da repariert man was, aber das Auto ist auch immer noch das Gleiche und genauso auch hier die Haltung, der Vermögensgegenstand ist das Gleiche, hat die gleichen Aufgaben, die gleichen Zwecke und wurde nur wieder instand gesetzt, dass es eben weiter wie geplant laufen kann. Das ist also eine Maßnahme zur Behebung örtlich begrenzter Schäden, das ist Reparatur. Dann gibt es eine weitere Maßnahme, die am anderen Extrem liegt, das ist die Erneuerung, Englisch Replacement. Und man hört schon aus dem englischen Begriff heraus, da wird also etwas auch ersetzt an der gleichen Stelle. Eine Erneuerung ist nämlich die Herstellung neuer Abwasserleitungen und Abwasserkanäle in der bisherigen oder einer anderen Linienführung, wobei die neue Anlage die Funktion der ursprünglichen Abwasserleitung des ursprünglichen Kanals einbezieht. Was bedeutet das? Man ersetzt das, was da ist. Also da war eine Leitung, ein Kanal, der ist defekt in seiner Gänze. Da ist eine ganze Haltung, die im Prinzip ihre Funktion nicht mehr erfüllt. Und das wird ersetzt, und zwar indem man entweder an der bisherigen Stelle, dort wo die Leitung lag, diese herausnimmt und eine neue verlegt. Oder man die alte Leitung aufgibt und an einer anderen Stelle dann als Ersatz eine neue Leitung baut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das muss nicht an der gleichen Stelle sein, sondern es geht um die Funktion. Also die Haltung, die dort defekt ist, die hat ja eine Funktion im Netz. Und diese Funktion wird jetzt durch eine neue Leitung übernommen. Dementsprechend ist diese neue Leitung auch kein Neubau. Neubau wäre, dass etwas völlig Neues entsteht, dass neue Gebiete angeschlossen werden, eine neue Funktion im Netz zusätzlich dort aufgebaut wird. Bei der Erneuerung wird eine alte Leitung ersetzt, die Funktion der alten Leitung ersetzt und dabei spielt es eben keine Rolle, ob die neue Ersatzleitung, ob die an der gleichen Stelle eingebaut wird oder an einer anderen Stelle. Und die neue Anlage bezieht die Funktion der ursprünglichen Leitung mit ein. Also das, was die konnte, macht die neue auch. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, bei einer Erneuerung die Funktion zu erweitern. Ein typisches Beispiel ist, wenn wir aus baulichen Gründen eine Leitung ersetzen müssen, dass wir dann auch die Hydraulik berücksichtigen und zum Beispiel eine größere Leitung einbauen, weil wir einfach mehr Kapazität brauchen, mehr Leistung brauchen. Oder auch, wir denken an demografische Entwicklungen, wenn weniger Anschlussnehmer an der Leitung dranhängen, als wir das ursprünglich mal geplant haben, es werden weniger, dann können wir natürlich auch die Leitung verringern, verkleinern. Interessant ist jetzt natürlich, Erneuerung heißt also, wir bauen etwas völlig Neues ein. Reparatur war, wir heben nur einen örtlich begrenzten Schaden, dass diese beiden Dinge natürlich sich auch unterschiedlich kaufmännisch auswirken. Wie gesagt, die Reparatur ist einfach nur eine Maßnahme, damit es so weiterläuft wie geplant. Das ist eine Betriebsmaßnahme. Das geht in der Regel in den Betriebshaushalt. Die Erneuerung dagegen, der vollständige Ersatz, da wird was Neues eingebaut, heißt, dass wir investieren und diese Investition, dieses neue Gut, natürlich auch die Kosten dafür auf die Nutzung der nächsten Jahre verteilen, also das auch über viele Jahre abschreiben und dann eben auch die nächsten Jahre zuordnen und das wird auch durch die künftigen Jahre finanziert. Also der Wertverlust, der in den künftigen Jahren entsteht, wird dann auch in den künftigen Jahren zum Beispiel über Gebühren finanziert. Das Problem dabei ist aber, wir haben ja die alte Leitung aufgegeben. Wenn die alte Leitung noch als Wert in den Büchern drin stand, also noch nicht abgeschrieben war, also man eigentlich noch davon ausging, dass hier noch Nutzung über die Zeit noch realisiert werden kann und dann eben auch entsprechend in Rechnung gestellt werden kann, dann haben wir hier jetzt eine Sonderabschreibung. Das heißt, wir müssen den alten Vermögensgegenstand ja aufgeben und den müssen wir auch buchtechnisch aufgeben. Das heißt, der fällt raus, es ist eine Sonderabschreibung und das belastet natürlich das laufende Haushaltsjahr. Das ist durchaus ein Problem bei der Erneuerung, das Thema Sonderabschreibung, wenn die alte Leitung noch in den Büchern mit einem Wert drin stand und man noch eine Nutzungserwartung an die alte Leitung hatte, zumindest buchtechnisch. Ja, und jetzt gibt es zwischen Reparatur und Erneuerung noch eine dritte Gruppe und die ist natürlich besonders interessant auch aus kaufmännischer Sicht, denn die versucht so ein bisschen die Probleme der beiden anderen Dinge für die Gegenwart der Reparatur und der Erneuerung, dass sie eben auch Kosten in der Gegenwart erzeugen können, diese ein wenig auszugleichen. Und die Renovierung, englisch Renovation, das sind Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen und Kanälen unter vollständiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz. Was bedeutet das? Gut, zum einen Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit. Da muss man sagen, das ist natürlich eigentlich trivial. Wie will ich von Sanierung sprechen, wenn ich nicht den aktuellen Zustand, die aktuelle Funktionsfähigkeit verbessere? Man hat das natürlich in der Norm reingeschrieben, um deutlich zu machen, es ist besser als vorher, hier tut sich was. Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass man den Anspruch, dass das eine Investitionsmaßnahme ist, dass man den dort unterstreichen kann über das Wort Verbesserung. Aber de facto ist ja auch eine Reparatur eine Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit. Man hat ja aktuell, wenn da ein Defekt war, hat man ja auch verbessert. Also man muss sagen, das zieht noch nicht so wirklich. Wirtschaftsprüfer sind da eher der Auffassung, wenn ich das wirklich als Investition deutlich machen will, dann muss das schon eine Verlängerung der Nutzungsdauer sein. Das heißt, ich verbessere es in der Weise, das Gut, dass über längere Zeit dieses genutzt werden kann als ursprünglich geplant. Also die Dauerhaftigkeit wird verbessert. Wenn das eine deutliche Verbesserung der Dauerhaftigkeit ist, dann kann hier auch von einer Investition gesprochen werden. Aber der zweite Teil ist interessant. Und zwar, wir hatten ja gesagt, es ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit unter vollständiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz. Und das bedeutet, wir haben die alte Leitung. Diese Leitung wird mit einer Renovierungsmaßnahme verbessert, wird wieder hergestellt. Aber diese alte Leitung, die Substanz der alten Leitung wird dabei noch weiter genutzt. Ein typisches Beispiel ist, wir ziehen einen Schlauch in die alte Leitung rein und dieser Schlauch, der dichtet die Leitung ab, aber die Standsicherheit des Systems kommt im Wesentlichen noch aus der alten Leitung und aus dem alten Rohrbodensystem. Das heißt, es ist ein wesentlicher Beitrag noch zur Standsicherheit. Nur über die gesamte Länge, über den Schlauch, wird das eben vollständig wieder abgedichtet. Und die Einbeziehung der alten Substanz bedeutet, wir geben sie nicht auf. Und wenn wir sie nicht aufgeben, bedeutet das eben auch, wir nutzen sie weiter und können diese weitere Nutzung auch in Zukunft noch abrechnen, berechnen, auch in die Gebührenrechnung einstellen. Ja, das bedeutet, wir haben keine Sonderabschreibung wie bei der Erneuerung, bedeutet auf der anderen Seite aber, wenn die Nutzungsdauer deutlich verlängert werden kann, wir können auch die neue Maßnahme, also zum Beispiel den Einbau des Schlauches, können wir als Investition in Rechnung stellen. Und dann eben auch die Kosten über die Zeit, die künftige Nutzungsdauer verteilen. Bezahlt werden muss immer, das muss man natürlich sagen. Nur der Vorteil ist natürlich für den Moment, dass wir relativ wenige Kosten, nämlich nur den Nutzungsanteil für das laufende Jahr, auch im laufenden Jahr in Rechnung stellen müssen. Die übrigen Kosten müssen wir natürlich über Kredite irgendwie finanzieren, aber die Rückzahlung dieser Kredite, das kann eben über die Gebühren der nächsten Jahre erfolgen. Wir verlagern also Kosten in die Zukunft oder beteiligen auch die nächste Generation, die eben auch diese Leitung noch nutzen soll, an der Finanzierung der jetzigen Investition. Also es ist so ein bisschen Kniff, muss man sagen, um die Schwierigkeiten bei der Reparatur. Wir müssen alles jetzt sofort bezahlen. Das ist ja einfach eine normale Betriebsmaßnahme oder zumindest sofort über Gebühren abdecken. Und die Schwierigkeit der Erneuerung, die Aufgabe der alten Anlage erzeugt Sonderabschreibungen, damit auch ein Wertverlust im laufenden Jahr, der ausgeglichen werden muss, um diese Schwierigkeit zu umgehen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Leistungsanforderungen stellen wir denn dann an das System, nachdem es repariert, renoviert und erneuert wurde? Was muss denn so eine Reparatur, Renovierung, Erneuerung, also eine Sanierung, bringen? Ja, und wenn man da in die Norm reinschaut, und zwar in die EN 752, die also für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden gilt, dann steht dort ganz klar, prinzipiell müssen die Leistungsanforderungen an ein saniertes System denen an ein neues System entsprechen. Da wird also kein Unterschied gemacht. Das ist aber nicht irgendwie so ein Gefrickel und wir machen nur mal ein bisschen was, damit es irgendwie so halbwegs weiterläuft, sondern es gibt ganz klar die Anforderung, wenn wir sanieren, dann muss das System danach genau Leistungsanforderungen erfüllen, wie wir das auch bei einem neuen System erwarten würden. Ja, und welche sind das? Wir erinnern uns, was muss eine Leitung können, was muss ein Kanal können? Er muss 3 Funktionen erfüllen und das war ganz wichtig. Das wollten wir auf jeden Fall immer im Auge haben. Das ist so ein bisschen der Kompass, der uns durch diese Veranstaltung auch führt zu den Grundlagen des Kanal- und Leitungsbaus. Die Leitungen müssen erstens betriebssicher sein. Das heißt, sie müssen auch nach der Sanierung das, was wir an Medium durchleiten wollen, auch durchleiten können. Sie müssen standsicher sein und sie müssen dicht sein. Das waren die 3 großen Leistungsanforderungen. Und diese Leistungsanforderungen müssen eben nicht nur im Moment erfüllt sein, sondern über den gesamten Planungshorizont, das heißt über die Nutzungsdauer, die wir anstreben. Ja, und das eben zu vertretbaren Kosten und natürlich unter Einhaltung aller rechtlichen Randbedingungen. Und das ist gerade bei der Sanierung zum Beispiel, wenn wir vor Ort auch Dinge aushärten haben mit Harzen und ähnlichem Arbeiten, sind zum Beispiel auch Anforderungen an den Umweltschutz. Also umweltverträglich muss das Material zum Beispiel sein und natürlich auch Arbeitssicherheitsanforderungen und viele andere Dinge, so wie wir das auch vom Neubau kennen. Was heißt dann betriebssicher, standsicher und dicht jetzt konkret, wenn wir uns das Bauwerk anschauen? Also betriebssicher, wie gesagt, das Medium muss durchgeleitet werden. Hier stellt sich zum Beispiel die Frage, ob das Netz nicht auch mal überrechnet wird. Das heißt, wenn wir sowieso viele bauliche Sanierungsmaßnahmen vorhaben, dann sollten wir natürlich überlegen, ob die Hydraulik, das ist ja der Planungsansatz von vielleicht vor 50, 60 Jahren, als die Leitung, als das Netz erstmalig gebaut wurde, ob diese denn überhaupt noch heute gelten und auch über die nächsten 30, 40, 50 Jahre gelten. Und das sind eben dann die Themen wie zum Beispiel demografische Entwicklung. Also haben wir überhaupt noch so viele Anschlussnehmer in Zukunft, wie wir das mal damals angesetzt haben. Und auch die Frage zum Beispiel bei Regenwasser- oder Mischwasserkanälen, wie entwickeln sich auch die Regenwasserbelastungen, welche Niederschläge erwarten wir? Stichwort Klimawandel, Starkregen, wird da mehr zu erwarten sein bei gleicher Jährlichkeit. Das heißt, werden die Bemessungsregen steigen, dann müssen wir das natürlich auch in der Dimensionierung berücksichtigen. Ja, beim Thema Standsicherheit, wir erinnern uns daran, die Rohre sind in der Vergangenheit ja häufig in offener Bauweise gebaut worden. Das heißt, sie wurden in einem Graben verlegt. Wir haben ja da gelernt, sie müssen auf einem schönen Auflager liegen, unten, dass die Lasten gut ableitet. Neben den Rohren muss gut verdichtet sein. Die Seitenverfüllung soll ja die vertikalen Lasten tragen und auch seitlich die Rohre stützen. Und auch die Hauptverfüllung, die eingebracht wurde, sollte gut nach Möglichkeit gegen den anstehenden Boden verdichtet sein, damit sich möglichst auch noch eine Silotheorie einstellt, das heißt, dass über Reibung dieser Verfüllkörper gehalten wird und nicht so stark auf die Leitung wirkt. Ja, wenn da irgendwas schief geht, also die Rohre im Prinzip knacken, das Ganze in die Knie geht, wir hatten ja gesagt, das geht wie so ein Viergelenkring dann in die Knie, da öffnen sich dann im Scheitel und in der Sohle Risse innen und im Kämpferbereich, also diesem 90-Grad-Bereich, halt Außenrisse. Das ist so ein klassisches Schadensbild für eine Lastüberschreitung, da gibt es eine durchaus Beeinträchtigung dann der Standsicherheit des Gesamtsystems. Selbst wenn es so als Viergelenkring im Boden noch irgendwo stabil ist, müssen wir trotzdem eine Standsicherheitsbetrachtung durchführen. Und da stellt sich natürlich die Frage dann, welchen Beitrag leistet ein Sanierungssystem, zum Beispiel ein neues Rohr, was wir in das alte Rohr einziehen, was leistet das zur Standsicherheit? Aber wir haben die Anforderung, das Ganze muss statisch nachweisbar sein und genauso standsicher sein, nachweislich standsicher sein, wie das eben beim Neubau auch erwartet wird. Die Leistungsanforderung ist eben auf dem gleichen Level. Das heißt, gleiche Anforderung wie bei einem neuen System, das muss oder sollte statisch nachweisbar sein und auch zuverlässig über die geplante Nutzungsdauer standsicher. Ja, und bei der Dichtheit genauso. Es gibt Anforderungen an die Dichtheit. Zum Beispiel bei Kanälen wird gefordert, dass eine Leitung auch unter Innendruck, der bis zur Geländeoberkante gehen kann, also der typische Fall des Rückstaus, des Einstaus des Kanalnetzes. Das heißt, das Wasser wird rückgestaut und geht in den Schächten dann bis zum Schachtdeckel hoch, dass mindestens ein solcher Druck auch vom Kanal aufgenommen werden kann. Das gilt beim Neubau, aber das gilt eben auch bei der Sanierung. Also auch die Sanierungssysteme müssen einem solchen Innendruck standhalten und sie müssen natürlich auch dicht sein gegenüber Außenwasserdruck. Wenn wir einen hohen Grundwasserstand außen haben, dann drückt er ja von außen auf die Leitung. Auch dagegen muss das System widerstandsfähig sein, muss dicht sein. Also die Leitungen müssen betriebssicher, standsicher, dicht sein und das über die neue Nutzungsdauer, den neuen Planungshorizont, ist der deutlich länger als das, was wir noch an Restnutzungsdauer eigentlich angesetzt haben. Da können wir zum Beispiel bei einer Renovierungsmaßnahme auch davon ausgehen, dass das als Investition anerkannt wird. Soweit zu den Zielen, zu den Verfahren, zu den Gruppen, wie wir da rangehen. Und jetzt möchte ich dann mal einen kleinen Überblick geben über die Frage der Zustandserfassung, nämlich wenn wir schon wissen, mit welchen Verfahren wir was machen wollen, wenn wir auch die Leistungsziele kennen, also betriebssicher, standsicher, dicht, dann stellt sich natürlich die Frage, wie erkennen wir denn, ob wir mit einer Leitung solche Probleme haben? Nun, zuallererst könnte man sagen, wenn wir lang genug warten oder zu lange warten, dann werden wir das natürlich in der Umgebung erkennen. Muss man ganz klar sagen, so lange wollen wir nicht warten, aber ist natürlich denkbar, wenn die Betriebssicherheit nicht mehr funktioniert, wenn wir da eine Verstopfung haben, dann kriegen wir Rückstau, dann wird es entsprechend auch zu häufigeren Abschlägen ins Gewässer kommen oder auch wirklich Rückstau dann auch in die privaten Anlagen hinein. Und wenn dann Rückstauverschlüsse fehlen, Rückstausicherungen fehlen, dann können auch Keller überschwemmt werden. Also da gibt es eine ganze Menge Probleme, die in der Folge auftreten, wenn die Betriebssicherheit nicht mehr gegeben ist. Bei der Standsicherheit genauso, wenn die Kanäle nicht standsicher sind, wenn sie zusammenbrechen, dann können natürlich auch ganze Bodenbereiche, die da drüber zur Straße sich ausbreiten, können die natürlich nachrutschen und es kann auch wirklich zu großen Löchern, Einbrüchen im Straßenraum führen. Das ist nicht zu hoffen, aber wenn man mal zum Beispiel unter YouTube, machen Sie das mal, geben Sie mal ein Sinkholes, da können Sie jede Menge tolle Videos sehen dazu, wie ganze Straßenbereiche eingebrochen sind, weil darunter eine Wasserleitung geborsten war und Boden ausgespült war oder weil ein Kanal eingebrochen war oder auch einfach ein Kanal undicht war und Boden nach und nach in den Kanal eingespült worden ist. Also das ist natürlich nicht das, was wir abwarten wollen, darauf wollen wir nicht warten, aber Standsicherheit letztendlich äußert sich natürlich auch an der Oberfläche, wenn es dann zu spät ist. Ja, beim Thema Dichtheit, das ist natürlich sehr stark eine Gewässerschutzproblematik. Das ist gerade im Kanalbereich natürlich, dass man sieht, wenn Wasser austritt, Abwasser austritt, dann kann das zu Verunreinigung des Grundwassers führen. Noch stärker direkt zu sehen ist, wenn Wasser in eine Leitung infiltriert, also wenn Grundwasser eindringt, dann kommt es zu einer Verschlechterung der Reinigungsleistung in den Kläranlagen. Das Wasser wird ja verdünnt, kommt mit einer geringeren Konzentration dann in der Kläranlage an und kann natürlich dann, wenn es auf die Ablaufwerte runtergereinigt wird, nicht mehr mit einem so großen Prozentsatz gereinigt werden. Das sind dann geringere Prozentsätze und eine geringere Leistungsfähigkeit. Also das erkennt man dann. Viel Fremdwasser in der Kanalisation führt an den Kläranlagen zu Problemen, führt an den Abschlägen zu Problemen. Aber auch da wieder wollen wir so lange warten. Und woher kommt das Wasser denn? Welche Bereiche sind denn undicht? Wir wollen ja zum Sanieren auch wissen, wo die Schäden zu finden sind, in welchem Ausmaß wir dort Schäden finden und dann eben auch entscheiden können, wie wir sie bestmöglich sanieren. Ja, und wie machen wir das dann? Ganz einfach, man fährt meistens mit Kameras in kleine Kanäle rein oder man geht sogar selbst dann für eine Inspektion in große Leitungen hinein, wenn sie einen großen Sammler haben und können dann auch das Wasser irgendwo zurückhalten, also den Kanal auch inspektionsfähig vorbereiten, dass sie da reingehen können. Dann können sie wirklich auch eine Begehung machen und sich den Kanal von innen anschauen. Üblich ist bei den meisten Kanälen, das sind ja kleinere Kanäle, in die man nicht reingehen kann, üblich ist die Kamerainspektion. Ja, Kamerainspektion heißt, wir senden im Prinzip eine elektromagnetische Welle, nämlich Licht auf die Oberfläche, nehmen die Reflexion auf mit Kamerabildern und werten diese dann aus. Das geht unheimlich gut, weil wir ja mit Lichtreflexion dem, was wir sehen, als Menschen sehr gut umgehen können. Also Kamerabilder kann man anschaulich natürlich sehr gut interpretieren. Das ist das Schöne an diesem elektromagnetischen Wellenbereich, dass wir den sehen können. Es gibt auch andere elektromagnetische Wellen, also zum Beispiel Radar. Das wird dann ein bisschen tiefer reflektiert, kann aber vom Menschen natürlich nicht direkt gesehen werden. Da muss man das dann auswerten mit geophysikalischen Methoden. Das ist weitaus aufwendiger. Und dementsprechend, die TV-Inspektion ist ein tolles Instrument, um direkt einen Eindruck vom Zustand einer Leitung, eines Kanals zu bekommen. Die ist auch schon sehr etabliert, die gibt es schon sehr lange. Da gibt es auch schon in alten Lehrbüchern gibt's schöne Skizzen von Inspektionsfahrzeugen und Kameratechnik, die dann durch den Kanal durchfährt. Mittlerweile ist es so, diese Kameratechnik kann auch wirklich sehr flexibel eingesetzt werden. Da sind Kameraköpfe dran, die können abgeschwenkt werden, sodass wir dann wirklich entlang zum Beispiel einer Muffe Kamerabilder bekommen und wirklich genau sehen können, was in einer Muffenverbindung zu erwarten ist. Es gibt Kameras, die nach vorne und nach hinten Aufnahmen machen, also im Prinzip so Doppelaufnahmen und diese auch miteinander verschneiden dann in der Software, sodass man einen räumlichen Eindruck hat, quasi die Inspektion sogar im Nachhinein im Büro nochmal selber durchfahren kann und selber abschwenken kann. Also es gibt unterschiedliche Techniken, mit denen man heute inspizieren kann, bis hin zu Satellitenkameras, das heißt Kameras, die vom Hauptwagen, von dem Kamerafahrwagen aus in Seitenanschlüsse reingeschoben werden können. Die haben meistens vorne so einen Stab oder so eine längere auch Schere da dran, die sich aufklappt und in den Anschluss einhakt. Und dann können Sie dann die Satellitenkamera weiter vorschieben und wirklich dann durch das komplette Grundstücksentwässerungsnetz dann durchfahren. Und zwar vom Hauptkanal aus. Das heißt, Sie sind eigentlich im Hauptkanal in der Inspektion, aber inspizieren die Grundstücksentwässerung gleich mit. Also sehr flexible Technik. Zustandserfassung geht natürlich auch noch weiter. Ich hatte gerade schon angeführt, mit Radar kann man natürlich auch weiter noch elektromagnetische Wellen in die Wand hineinschicken oder sogar durch die Wand durch. Man kann auch im Erdreich von oben mit Radar inspizieren und die Reflexion der Wellen dann entsprechend analysieren und Rückschlüsse zum Beispiel auf die Dichtheit des Mediums ziehen und damit vielleicht sogar auf bodenmechanische Eigenschaften. Problematisch bei Radar, es ist eine elektromagnetische Welle, die geht durch Wasser nicht durch, wird von Wasser reflektiert. Also wenn wir einen hohen Grundwasserstand haben, haben wir da ein Problem. Viele elektromagnetische Wellen gehen ja durch Wasser nicht durch. Das größte Wellenspektrum wird ja von Wasser geblockt. Das ist ja gerade das Besondere an Licht, dem was wir sehen können, dass das ein elektromagnetisches Wellenspektrum ist, das eben auch durch Wasser durchgeht. Ist vielleicht auch der Grund, warum wir es sehen können, weil es eben durch Wasser durchgeht. Ja, was kann man noch machen? Man kann auch mit mechanischen Verfahren arbeiten, mit seismischen Verfahren. Dabei wird eine mechanische Welle angeregt und entweder die Durchschallung durch den Untergrund wird dann an einer anderen Stelle aufgenommen. Man kann also eine mechanische Welle zum Beispiel an der Oberfläche anregen, indem man im Prinzip oben auf den Boden, auf den Asphalt bei der Straße schlägt. Dann breitet sich die Welle durch den Untergrund aus, diese mechanische Welle, dieser Schlag, und wird an einer anderen Stelle, zum Beispiel im Kanal, an der Wandung durch sogenannte Geophone aufgenommen. Hat man da viele von, dann nehmen die gleichzeitig auf, wann diese Welle ankommt. Und man kann daraus rückrechnen, wie der Untergrund dahinter, der durchschallt wurde, aussieht. Es gibt auch Methoden der Reflexionsseismik. Da schickt man eine Welle, eine mechanische Welle, in den Untergrund und nimmt dann die Reflexion von stark verdichteten Schichten, zum Beispiel im Boden, dann wieder auf, die dann zurückkommt an die Stelle, von der man auch gesendet hat. Da hat man die Geophone, also in der Nähe auch des Senders, dort, wo man die mechanische Welle eingebracht hat. Interessant sind dann solche Tomografien, also Schichtbilder, in denen man sehen kann, wie der Untergrund von der Reflexionseigenschaft oder von der Durchschallungseigenschaft aussieht. Dort, wo wir eine schnelle Welle bekommen, also wo die Welle sehr schnell durchgeht, haben wir in der Regel stark verdichtete Bereiche. Dort, wo es langsamer ist, ist das Ganze weicher, nicht so gut verdichtet. Man muss dann natürlich sagen, das Ganze ist jetzt keine direkte Messung statischer bodenmechanischer Eigenschaften, sondern das ist natürlich eine dynamische Welle, die da durchging. Und man muss schon schauen, dass man das mit den bodenmechanischen Eigenschaften dann irgendwo koppelt. Also man macht dann Bohrungen an den Stellen, die besonders auffällig sind, schaut sich an, welche Bodeneigenschaften haben wir da wirklich und kann dann vielleicht, wenn man die dichtesten und die lockersten Bereiche, wenn man die identifiziert hat, das hat man ja über die Tomografie so gemacht, dass man sieht, wo sind die, und dann an den Stellen macht man dann noch Bohrungen oder Rammsondierungen und geht dann davon aus, dass der Rest halt irgendwo dazwischen liegt. Interessant ist natürlich, gibt es auch noch Methoden, mit denen wir vielleicht direkt messen können, wie stabil denn das Rohr im Untergrund gebettet ist. Das ist ja das, was uns eigentlich interessiert für die Standsicherheit. Welche Steifigkeit hat denn das Rohrbodensystem? Wie stabil ist das Ganze? Auch hier gibt es eine Methode, das ist das sogenannte MAC-System. Und das steht im Englischen für Mechanical Assessment of Conduits, also mechanische Einschätzung, Bewertung von Leitungssystemen. Es gibt auch noch ein französisches, das ist dann Mécanique d'Osculation des Conduits. Es ist auch in Frankreich entwickelt worden, nämlich von Eau de Paris, den Pariser Wasserbetrieben. Und wir haben das auch im IKT gemeinsam mit Eau de Paris dann weiterentwickelt, insbesondere auch für kleinere Querschnitte dort weiterentwickelt. Und wie sieht dieses Verfahren aus? Nun, das ist wirklich jetzt eine direkte Messung der Steifigkeit des Rohrbodensystems. Wir drücken mit einer Presse horizontal im Kanal, setzen wir die Presse ein und drücken links und rechts den Kanal nach außen. Das machen wir natürlich mit sehr geringen Kräften, wir wollen den Kanal ja nicht schädigen. Aber auch wenn man mit sehr geringen Kräften drückt, wird der Kanal sich, wenn auch nur ganz unwesentlich von der Größe, aber er wird sich verformen. Und diese Verformung, einmal im Bereich der Presse, aber auch im Bereich so einige Meter vor und hinter der Presse, die kann man messen über Wegaufnehmer. Misst man diese Verformung und kennt ja die Kraft, die man aufgebracht hat, dann hat man einen Steifigkeitswert für das Gesamtsystem und auch noch eine Idee, wie sich diese Steifigkeit über die Länge des Kanals auswirkt, also ob sie sich verändert und welche Längshomogenität dieser Steifigkeit wir haben. Denn wir haben ja noch eine Messung vor und hinter der Presse und dann eben die Messung auch noch an der Presse selber. Ja, und daraus kann man rückrechnen, wie die Steifigkeit des Rohres aussieht und, das ist das Interessante, wie auch die Steifigkeit des Bodens aussieht. Ja, und damit hat man Kennwerte für das Rohrbodensystem und kann entsprechend auch beurteilen, ob der Kanal vielleicht an einigen Stellen geschwächt ist. Wir fahren ja mit diesem MAC-System, mit dieser Presse, kontinuierlich durch den gesamten Kanal durch. Das heißt, wir schauen uns vielleicht 200, 300 Meter Leitung an und können dann beurteilen, Moment, bei zum Beispiel Meter 70 oder 75, da ist das System schwächer. Da haben wir einen Sanierungsbedarf, da haben wir ein Standsicherheitsrisiko. Und was macht man dann? Man identifiziert eben über EFEM-Berechnungen, dann ist der Boden schwächer oder ist das Rohr schwächer, was müssen wir sanieren? Ist der Boden das Problem? Da muss man vielleicht mit Injektion zunächst den Boden verbessern. Ist in erster Linie die Schale, also das Rohr, das Problem, dann wird man das Rohr auskleiden, verbessern, zum Beispiel auch eine Fugensanierung beim Mauerwerk machen. Also das sind eben gerade die Schlüsse, die man aus einer solchen Messung zieht. In der Regel ist es so, da freuen sich auch alle Sanierungsfirmen, wenn man da sagt, wir gucken, wo man sanieren muss. Da sind alle begeistert, ja klar, macht solche Messungen. Da kommt allerdings von uns dann auch immer der Nachsatz, ja, aber wenn wir die Messung gemacht haben und wenn ihr dann saniert habt, dann gehen wir natürlich nochmal rein, denn der Betreiber möchte ja auch wissen, ob es funktioniert hat. Das heißt, wir können nachher auch eine Abnahmeprüfung machen. Da lässt dann die Begeisterung der Firmen manchmal etwas nach, aber die Betreiber sind dann sehr zufrieden, denn sie können vorher auf Basis von Messergebnissen entscheiden, wo wird saniert, und sie können auf Basis von Messergebnissen entscheiden, wie saniert werden soll, um die Standsicherheit wiederherzustellen. Also an welcher Stelle haben wir Schwächen und müssen wir was am Boden oder müssen wir was am Rohr tun? Das kann entschieden werden. Und nach der Sanierung kann man eben auch schauen, hat es geklappt, ist die Gesamtsteifigkeit verbessert, so wie wir uns das eben für die statische Berechnung auch wünschen. Ja, jetzt geht es ja nicht nur um die Rohre, sondern wir haben ja gesagt, die Haltung besteht ja aus dem Rohrabschnitt, 35, 50 Meter zum Beispiel, und den daran angrenzenden Schächten. Und auch Schächte müssen inspiziert werden. Das kann man auch mit Kameratechnik machen. Da gibt es auch Lasermesssysteme, um diese zu vermessen. Und ja, der Zustand der Schächte ist natürlich wichtig, denn die müssen ja auch standsicher sein. Denn wir wollen ja nicht Einbrüche haben oder dass der Schachtdeckel sich da richtig absenkt, weil das Ganze halt in die Knie geht. Das muss standsicher sein. Das muss auch betriebssicher sein. Denken wir zum Beispiel an Steigeisen und ähnliches. Ein wesentlicher betrieblicher Zweck des Schachtes ist ja, dass ein Zugang möglich ist zur Inspektion, für Wartungsarbeiten. Und das heißt, dass Steigeisen, dass Leitern, die da eingebracht wurden, dass die eben auch entsprechend zuverlässig dort genutzt werden können. Das ist eine ganz wichtige Sache bei der Schachtinspektion. Ja, und auch das dritte Kriterium gilt natürlich, sie müssen betriebssicher, standsicher und eben auch dicht sein. Warum dicht? Ja, weil auch durch Schächte zum Beispiel Grundwasser einbrechen kann, also infiltrieren kann. Wir haben also in sogenannten Fremdwassergebieten, wo viel Grundwasser in die Kanäle reinströmt und dann eben Kläranlagen und Regenbecken überlastet, haben wir das Problem, dass ein großer Anteil auch durch die Schächte reinkommt, durch undichte Schächte, dass also durch zum Beispiel undichtes Mauerwerk wirklich Wasser dort reintropft, dass auch Risse in Betonschächten, dass die dazu führen können, dass wirklich Wasser, gerade in den Verbindungen, auch undichte Verbindungen, Wasser wirklich auch reinspritzt, wenn da ein hoher Druck hinter ist, das Grundwasser sehr hoch ansteht. Und eine Fremdwassersanierung, also die Abdichtung des Systems, ist nur dann zielführend, wenn wir nicht nur die Hauptleitung, sondern eben auch die Schächte sanieren. Und natürlich auch die Anschlüsse, da werden wir auch noch drauf eingehen. Ja, soweit zur Zustandserfassung von der Technik her. Die Frage ist natürlich, was wollen wir denn erfassen? Was für Schäden haben wir denn zum Beispiel in der Kanalisation? Womit müssen wir rechnen? Da gibt es tolle Statistiken, da hat die DWA auch regelmäßig Veröffentlichungen herausgebracht, in denen aus einer Umfrage auch die Verteilung der Kanalschäden bei den Netzbetreibern deutlich gemacht wird. Und was man da sehr schön erkennt, ist, dass natürlich viele Schäden dort zu Undichtheiten führen, dass wir auch Standsicherheitsprobleme haben. Aber was man auch sieht, ist, dass es eben nicht nur eine kontinuierliche Abnutzung ist, also irgendwo ein Verschleiß der Oberfläche, sondern dass wir eben, wie ich es eingangs schon angeführt habe, auch viele ereignisbezogene Schäden haben. Also zum Beispiel der einragende oder schadhafte Anschluss, das Beispiel, was ich auch am Anfang schon gebracht hatte. Also jemand hat einen Hauptkanal und hat dort einen Anschluss setzen wollen und einfach aufgeschlagen und das Rohr reingeschoben. Also man sieht, wenn man mit der Kamera durchfährt, regelrecht, wie das Rohr von der Seite so drin steckt. Aber das Ganze ist natürlich undicht. Wenn das Rohr weit drin steckt, kann das sogar ein Betriebshindernis sein. Also das Ganze ist natürlich ein Schaden und aus Umfragen weiß man, dass allein dieses Schadensbild schon ungefähr ein Fünftel, also etwas über 20% der Schäden in Kanalisationen ausmacht. Und das sind natürlich plötzliche Ereignisse. Ein solcher Stutzen oder ein solcher Anschluss, ein solches Rohr kommt ja nicht langsam über die Jahre hineingekrochen in den Kanal, sondern das ist ein plötzliches Ereignis, ist eben ein fehlerhafter Anschluss, der an einem Tag hergestellt wurde. Ja, andere Schäden sind auch zum Beispiel Wurzeleinwüchse, die sind auch nicht selten. Da haben wir auch über 10% der Schäden sind Abflusshindernisse und davon eben auch Wurzeleinwüchse oder Ablagerungen. Wurzeleinwuchs ist so ein typisches Phänomen, bei dem Wurzeln im Untergrund schwach verdichtete Bereiche suchen, dort im Untergrund dann auch Grenzflächen finden, zum Beispiel an der Rohroberfläche, in Muffen einwachsen, sich dort beim Umwachsen der Muffen regelrecht selbst den Weg versperren, Seitenwurzeln wachsen dann in den Kanal ein und können im Kanal sich dann eben auch noch weiter ausbreiten und zu echten Betriebsproblemen führen. Gerade das Thema Vegetation und Infrastruktur werden wir uns ja noch in einem anderen Podcast ein bisschen näher anschauen. Ja, was gibt es sonst noch für Schäden? Nun, also einmal natürlich Undichtigkeiten, das heißt, das Wasser exfiltrieren kann, infiltrieren kann. Infiltration kann man ja auch sehen. Man sieht ja dann auf dem Kamerabild, wenn Grundwasser zum Beispiel durch eine schadhafte Verbindung in die Leitung hineinströmt. Ja, und dann gibt es eben auch noch viele, viele Schäden, die mit Rissbildung verbunden sind oder auch mit Verformung. Und Rissbildung kann sein, dass da Querrisse sind, dass irgendwo, wir haben ja gesagt, die Leitungen werden über die Länge als konstant belastet angenommen. Aber wenn wir da Längsbiegungen drin haben, dann kann das natürlich zum Brechen der Leitung führen. Und noch viel kritischer die vertikale Überlastung. Also wenn zu viel Last von oben auf das Rohr wirkt, dann geht das Rohr halt in die Knie. Entweder ein Kunststoffrohr verformt sich stärker, als wir das vielleicht in der Bemessung angenommen haben. Und ein sprödes Rohr, also ein Beton- oder ein Steinzeugrohr zum Beispiel, das knackt halt. Und bei diesem in die Knie geben, wir hatten es ja schon mehrfach jetzt uns angeschaut, gibt es eben Scheitelrisse, Sohlrisse, die man an der Innenseite sofort sehen kann und im Kämpferbereich Außenrisse. Also Rissbildung ist mit fast 20% auch ein sehr, sehr häufiges Schadensbild in der Kanalisation. Ja, und das, was wir eher so als Abnutzung sehen würden, also zum Beispiel Oberflächenschäden aus Korrosion und Verschleiß, das macht laut Umfrage der DWR gerade mal 10% aus. Und da sehen wir schon, also dieses Modell, das kontinuierlich da was passiert und so langsamer Verschleiß dann zur Abnutzung der Leitung führt und das dann irgendwann ersetzt werden muss, das ist eben kein dominantes Phänomen in der Kanalisation. Dominant sind eher solche Einzelereignisse, plötzlich wachsen Wurzeln rein, plötzlich wird ein Anschluss reingeschoben oder ja, Rissbildung und auch Rissbildung. Das ist ein Ereignis, was auch in der Regel ja nicht langsam auftritt, sondern wo es irgendwann ein Ereignis gab, eine Überlastung, das kann auch eine Verkehrsbelastung sein zum Beispiel, die sehr groß ist, die dann zu solchen Rissen geführt hat. Das muss man natürlich noch weiter untersuchen. Wir werden das auch in Forschungsvorhaben uns noch im IKT näher anschauen. Interessant ist ja, es gibt ja mittlerweile auch Wiederholungsinspektionen. Das heißt, man hat mehrfach in die Kanäle über die Zeit reingeschaut. Und wenn man dann mal schaut, wie entwickeln sich denn eigentlich die Kanalbilder, das, was wir dort sehen, ist da überhaupt eine Veränderung über die Zeit zu sehen? Das wird noch sehr, sehr spannend. Das wollen wir uns natürlich anschauen. Ja, und die Sanierungsaufgabe ist eben, diese Schäden zu beheben. Und ich möchte das mal an 2-3 Beispielen deutlich machen. Wie bewertet man denn überhaupt solche Schadensbilder? Nehmen wir mal an, wir schauen in so einen Kanal rein und wir sehen, ja, da sind ja schon die oberen Wandungsteile, die sind ja schon runtergebrochen, die liegen schon auf der Sohle, da ist auch schon Erde nachgerutscht. Grundsätzlich muss man das natürlich bewerten nach den 3 Leistungszielen. Das heißt Standsicherheit, Betriebssicherheit, Dichtheit. Und bei diesem Bild, wenn schon der obere Bereich des Rohres schon quasi unten in der Sohle liegt und das Ganze schon eingestürzt ist, da sind natürlich alle 3 Leistungsziele, sind in dem Fall natürlich schon gebrochen. Das heißt, die Leitung ist definitiv nicht mehr standsicher, nicht mehr dicht und auch nicht funktionsfähig, denn da fließt auch nichts mehr durch, wenn wir da was unten drin liegen haben, das die Leitung versperrt. Etwas differenzierter sieht es schon aus, wenn wir zum Beispiel in eine Steinzeugleitung reingucken, also in ein Rohr aus Steinzeug und sehen zum Beispiel, dass da an der Seite vielleicht ein kleiner, dünner Längsriss zu sehen ist. Dann sehen wir vielleicht noch einen zweiten Längsriss, ein bisschen versetzt und vielleicht noch so die ein oder andere Scherbe an einzelnen Stellen, die so ein bisschen da aus der Wandung schon herauskommt. Dann ist das Ganze zwar noch eigentlich betriebssicher in dem Sinne, dass der Querschnitt noch nicht eingeengt ist, nur wir sehen natürlich mit Blick auf die Standsicherheit da große Probleme. Da muss man sagen, gerade so Längsrisse, die sehr lang durchgehen, die sind natürlich ein Zeichen dafür, dass es irgendwo eine Überlastung gab. Liegen die jetzt nicht im Scheitel und der Sohle, sondern irgendwo an der Seite und da sind vielleicht auch noch so Scherben zu sehen, da kann man vielleicht annehmen, da hat einer gegengeschlagen. Das war wieder ein Einzelereignis, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich eine Schwächung an der Stelle und das möchte man irgendwo natürlich stabilisieren, dass das jetzt nicht schlimmer wird über die Zeit. Risse und auch gerade so Scherbenbildung sagen natürlich immer, das Ganze ist undicht. Also bei der Dichtheit haben wir definitiv ein Problem, das heißt, einen solchen Schaden, den müssen wir natürlich abdichten. Und nach Möglichkeit stabilisieren das Ganze, dass wir nicht mit der Standsicherheit noch Probleme bekommen. Dann haben wir den klassischen Schaden, den hatte ich ja schon mal beispielhaft angeführt, also diesen Viergelenkring. Also von oben gab es eine Überlastung. Die seitliche Bettung reichte nicht, um das Ganze abzustützen. Und wir haben dann entsprechend im Scheitel eine Klaffung, sehen im Scheitel einen Riss, wir sehen in der Sohle einen Riss. Vielleicht sehen wir auch noch im Kämpferbereich links und rechts so Druckabplatzungen, denn da ist ja, sind ja die Druckspannungen, da ist die Öffnung des Risses ja außen. Und das ist natürlich auch die Frage, wie sieht es aus mit Standsicherheit, Dichtheit, Betriebssicherheit? Denken wir mal drüber nach. Ja, Betriebssicherheit ist wieder grundsätzlich gegeben, der Querschnitt ist ja nicht eingeengt. Hat ja noch im Prinzip die gleichen Maße, wenn das Rohr noch nicht, sag ich mal, 10-20% in die Knie gegangen ist und das nur so eine leichte Rissöffnung ist, dann ist der ja im Wesentlichen noch rund. Dann können wir sagen, betriebssicher ist die Leitung noch. Wie sieht es mit der Standsicherheit aus? Naja, so ein Viergelenkring, der fällt normalerweise zusammen. Also wenn wir von oben jetzt im Labor auf ein Rohr drauf drücken und wir kriegen diese vier Risse, dann liegen die Scherben sofort am Boden. Das passiert unter der Erde nicht, weil die Rohre, diese Scherben, sich seitlich im Boden abstützen. Das Ganze ist also ein System, das zwar noch so Druckspannung übertragen kann, aber eben keine Biegung mehr in diesen vier gerissenen Bereichen. Das heißt, das geht in die Knie und stützt sich dann seitlich im Boden ab. Ist der Boden gut verdichtet, kann es sein, dass sogar dieses System sehr stabil ist und man auch eine Standsicherheitsberechnung dafür durchführen kann. Ja, also es gibt im Prinzip zwei Varianten bei einem solchen gerissenen Rohr. Entweder das Ganze ist noch als Rohrbodensystem ausreichend standsicher, dann müssen wir eigentlich nur abdichten. Oder das ist nicht ausreichend standsicher, das heißt, das steht zwar noch im Moment, aber wenn die Last erhöht würde, dann würde es irgendwann zusammenbrechen und diese Erhöhung ist halt eben so gering, die da notwendig wäre, dass wir keine ausreichende Sicherheit mehr haben. Und dann sagen wir, gut, das System muss auch von innen noch versteift werden, damit wir auf das Sicherheitsniveau, was wir uns wünschen, wir haben ja die gleichen Leistungsziele wie beim Neubau, haben wir ja gesagt, wir brauchen das gleiche Sicherheitsniveau. Um das zu erreichen, müssen wir eben die Leitung von innen auch noch etwas aussteifen. Da muss das Sanierungssystem nicht nur abdichten, da muss es auch noch zusätzlich zur Standsicherheit einen Beitrag leisten. Ja, weitere Schadensbilder, vielleicht noch so zwei, drei Beispiele. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren durch eine Kunststoffleitung durch und Sie sehen an der Rohrverbindung, wie sich das elliptisch ovalisiert hat. Meistens sehen Sie ja im Hauptschaft, sehen Sie das nicht. Eine Kamera, wenn Sie da durchfahren und eine schwarze Leitung von innen ausleuchten, sind ja oft dunkle PEs, die da eingesetzt werden. Zum Beispiel bei einer PE-Leitung, da sehen Sie nicht viel. Auch bei einer PVC-Leitung, wenn die vielleicht orange ist, können Sie auch nicht wirklich erkennen im Schaftbereich, ob das verformt ist. Aber in den Verbindungen, da sehen Sie das sehr gut. Und jetzt sehen Sie an der Verbindung, das ist so eine Ellipse, und die ist so 10-15% ist die schon verformt. Das heißt, in vertikaler Richtung ist der Durchmesser 10-15% kleiner als eigentlich beim runden Rohr. Und an den Seiten ist das auch schon größer geworden. Also es liegt so als Ellipse, liegt die Verbindung dort verformt im Kamerabild. Ja, wie kann man sich sowas anschauen und bewerten? Nun, zum einen muss man sagen, mit Blick auf die Betriebssicherheit, also wenn das Rohr nicht mehr als vielleicht 10% verformt ist, dann ist das von der Betriebssicherheit noch nicht so ein Problem, was den Querschnitt angeht. Also das, was man da oben und unten vielleicht verliert durch die Vertikalverformung, kommt an den Seiten dazu. Der Querschnitt wird bei der Ellipse erst dann deutlich geringer, wenn man so über 10% geht. Dann haben Sie wirklich eine Verringerung des Querschnitts, weil die ideale Form ist natürlich der Kreis. Die Ellipse bringt nicht so viel durch. Also mit Blick auf den Querschnitt ist das mit der Leistungsfähigkeit noch okay. Allerdings muss man sagen, wenn das schon so große Verformungen sind, dann ist das ja wahrscheinlich nicht bemessungsgerecht eingebaut. Da sind irgendwelche Schwächen in der Bettung. Irgendwas ist anders, als man das angenommen hat in der statischen Berechnung. Und dann muss man schon überlegen, ob denn über die Länge das Rohr auch wirklich gleichmäßig gebettet ist. Es ist also durchaus denkbar, wenn wir schon solche Verformungen haben, dass wir vielleicht in Längsrichtung auch so Säcke drin haben. Das heißt, dass das Wasser nicht kontinuierlich wie geplant entsprechend der eigentlichen Gradiente abfließen kann, sondern dass es dazwischen irgendwo solche Senken gibt und sich Wasser dort auch lagern kann. Das ist auch ein Risiko für eine Ablagerung natürlich. Also da sollte man immer checken, stimmt die Gradiente auch? Das kann man über Inklinometermessungen zum Beispiel machen, die in Kamerasysteme integriert sind, dass man wirklich mal so die Gradiente aufnimmt und schaut, ist das noch schön auf der wirklich Neigung, die man für den Abwasserabfluss braucht. Aber ansonsten, Betriebssicherheit ist da nicht das Hauptproblem. Wie ist die Dichtheit zu betrachten? Nun, bei großen Verformungen, vielleicht eine geschweißte Verbindung macht das vielleicht noch mit, aber bei Steckverbindungen muss man sagen, wenn die Verformungen deutlich größer sind als das, was wir in der Bemessung angesetzt haben, dann kann man natürlich durchaus auch anzweifeln, dass die Verbindung das noch mitmacht, denn die Steckmuffen komprimieren ja ein Dichtmedium, ein Elastomerring zum Beispiel, und die Kompression, die ist natürlich nicht mehr gleichmäßig, wenn das Ganze ovalisiert ist. Das kann also durchaus bei großen Verformungen auch zu Undichtheiten führen. Hier ist vielleicht eine Druckprüfung mal an der ganzen Leitung angesagt, um zu schauen, ob das Ganze noch dicht ist. Ja, mit Blick auf die Standsicherheit, das ist natürlich das eigentlich interessante Thema jetzt. Wir haben also einen Zustand, der ist nicht bemessungsgerecht. Die Leitung ist stärker verformt, als wir das eigentlich erwartet haben. Ist das Ganze jetzt noch standsicher? Nun, da muss man sagen, das kann man aus einem Bild nicht beurteilen. Natürlich ist es noch nicht zusammengebrochen. Interessant ist aber natürlich, wie entwickelt sich das über die Zeit? Kunststoffe kriechen ja auch Böden setzen sich über die Zeit. Die Frage ist, ist das der Endzustand? Dann kann man natürlich schon sagen, das Ganze ist als solches standfest. Aber wenn das nicht der Endzustand ist, sondern da entwickeln sich noch Verformungen, dann muss man natürlich befürchten, dass das Ganze irgendwann zusammenbricht. Insbesondere, wenn es im Grundwasser liegt und wir einen gleichmäßigen Außendruck haben, das kann ja dann, wir haben gesagt, dritter Nachweis ist der Stabilitätsnachweis, das kann natürlich dann auch wirklich zu einem instabilen Verhalten führen, dass dann doch die Leitung vielleicht sogar beschleunigt sich verformt. Also hier ist es sinnvoll, Verformungsmessungen durchzuführen und zwar über die Zeit und dann mal zu schauen, ist das eine sich beschleunigende Verformung oder ist das eine, die eher abklingt oder sogar schon so gut wie abgeklungen ist. Das ist der zweite Fall. Die Verformungen sind also eigentlich schon stabil. Dann kann man durchaus sagen, wenn da kein großes Risiko ist, mit Blick auf die Auswirkungen, also wenn die Leitung zusammenbricht und darüber sind Fundamente, dann muss man natürlich sich überlegen, was machen wir da, dann kann man das vielleicht nicht akzeptieren. Aber wenn das vielleicht irgendwo in der Sackgasse ist, da ist nicht viel Verkehr und selbst wenn die Leitung aufgrund des kleinen Durchmessers mal zusammenbrechen würde, dann sind zwei Anschlussnehmer betroffen. Im Verkehr würde man das gar nicht merken. Also, das muss man abschätzen, ist das unterm Acker oder ist das eine riesige Leitung unter der Hauptverkehrsstraße, was man dann macht und wie man das einsetzt. Wichtig ist nur, Aussagen kann man eigentlich nur treffen, wenn man über die Zeit misst und sieht, ob die Verformungen sich beschleunigt entwickeln oder ob es eigentlich ein stabiles Verformungsbild ist. Ja, dann noch ein Schadensbild. Wir hatten ja schon über Wurzelwuchs gesprochen. Warum wachsen Wurzeln eigentlich in Leitungen? Nun, in der Vergangenheit dachte man häufig, es liegt daran, dass sie Wasser suchen, dass in den Leitungen Wasser und Nährstoffe sind. Das ist so die typische so Kläranlagentheorie. Der Kläranlagingenieur, der sagt, ja, das ist hier so toll, was wir hier in Wasser haben. Bakterien fressen das, das wollen Wurzeln sicher auch. Da muss man sagen, das ist nicht so. Baumwurzeln halten sich ungefähr so gerne in Abwasser auf, wie das Menschen auch tun. Die werden auch krank, die Bäume. Da sterben auch Baumwurzeln ab. Das ist nicht unbedingt das Motiv. Baumwurzeln wachsen in erster Linie ein, weil sie Raum suchen. Also die Bäume haben quasi genetisch programmiert, Wurzeln sollen sich ausbreiten, um in der Folge natürlich Wasser aufzunehmen, Nährstoffe aufzunehmen, aber in erster Linie ausbreiten, also auch den Baum verankern. Und sie suchen Hohlräume und wenn sie Hohlräume und Platz finden, wenn es irgendwo leichter zu durchwachsen ist als an anderer Stelle, gerade diese Relativentscheidung, dann wachsen sie eben da auch ein und so wachsen sie auch in Muffenverbindungen und sie wachsen auch durch Risse in Leitung ein. Und können dann auch Leitungen verstopfen. Und wenn dann so ein Wurzelballen dann in der Leitung drin hängt, dann ist das natürlich ein Betriebsproblem. Und das muss auch beseitigt werden, repariert werden. Also die Wurzeln müssen zum Beispiel weggefräst werden. Aber es geht eben nicht nur um Betriebssicherheit, sondern es ist auch ein Problem für die Dichtheit. Denn die Wurzeln haben wir natürlich dann entweder durch Undichtheiten reingeführt in die Leitung oder sie haben sogar selber, wenn sie einen großen Druck aufbringen, sogar Verbindungen überwunden und dann Undichtheiten erzeugt. Also es ist immer auch ein Dichtheitsproblem, wenn wir Wurzeleinwuchs haben. Mit Blick auf die Standsicherheit kennen wir das gerade im Versorgungsbereich, dass man große Sorgen hat, wenn man kleine Hausanschlussleitungen zum Beispiel im Versorgungsbereich hat und die werden von außen umwachsen und dann ziehen diese Wurzeln, wenn der Baum unter Windlast steht, ziehen an der Leitung, sie haben sich ja da quasi verankert, dass sie dann die Leitung brechen können. Da kann Standsicherheit durchaus auch ein Problem sein. Also Wurzeln und deren Interaktion mit der Leitung kann gerade bei Windbelastung an den Bäumen auch durchaus auch zu einem Bruch der Leitung führen. Also sowohl Standsicherheit, Betriebssicherheit und Dichtheit, alle drei werden durch Wurzelwachstum beeinträchtigt. Ja, dann abschließend das letzte Schadensbild, auf das ich noch eingehen möchte. Wir hatten ja schon über Infiltration und Undichtheit gesprochen. Das können Sie auf einem Kamerabild sehr schön sehen. Fahren Sie durch die Leitung durch, sehen Sie eine Undichtheit, das sehen, wie das Wasser reinfließt in die Leitung, gerade wenn es im oberen Bereich ist. Im unteren Bereich sehen Sie es vielleicht nicht so deutlich, wenn da Wasser schon geführt wird. Dann fließt das Wasser ja in das Wasser hinein, das sieht man vielleicht nicht so deutlich. Man kann sowas zum Beispiel auch über Temperaturmessungen erkennen. Wenn man über die Länge einer Leitung eine Temperaturmessung macht, dann sieht man, dass dort, wo das Grundwasser reinfließt, es dann zu Temperaturwechseln kommt. Das Wasser ist ja in der Regel kälter als das Abwasser, das kann man durchaus dann detektieren. Aber meistens macht man das über die optische Inspektion. Vorzugsweise, wenn man solche Fremdwasserzuflüsse erkennen will, macht man diese Inspektion auch nachts. Wenn wenig Abwasser zufließt, dann kann man sehr gut erkennen, ob eben Grundwasser einfließt. Was man auch sagen muss, es ist ja nicht nur interessant, die eine Stelle zu finden, sondern auch in Gebieten insgesamt zu bestimmen, wo kommt denn das Wasser her, wo kommt das meiste Wasser her. Da kann man Durchflussmessungen durchführen, zum Beispiel in den Schächten mobile Durchflussmessgeräte einbauen. Das sind dann MIDs, magnetisch-induktive Durchflussmesser. Wenn wir so ein Gerät installieren, dann machen wir das, indem wir da quasi eine Blase reinsetzen in einen Schachtzufluss. Also da, wo das Wasser aus dem Kanal in den Schacht reinfließt, da setzen wir eine Blase rein. Und in dieser Blase ist das MID. Das Wasser fließt in das MID, muss dann nach oben über einen Schwanenhals austreten. Wir haben also dadurch ein eingestautes MID und können den Zufluss an dieser Stelle messen. Wenn wir das an vielen, vielen Knotenpunkten machen im Netz, dann haben wir eine Idee, gerade wenn wir das nachts machen und das eben im Wesentlichen nur Grundwasser sein kann, was da durchfließt, dann haben wir eine Idee, aus welchen Bereichen wir mit den größten Fremdwasserzuflüssen rechnen müssen. Und dann können wir zum Beispiel auch Sanierungsprioritäten aufstellen und sagen, ja, in den Bereichen fangen wir dann auch mit der Sanierung an. Denn wir wollen ja das Grundwasser raushalten aus dem Kanal. Einmal, weil das Grundwasser da auch nicht reingehört. Wir brauchen das Grundwasser ja für andere Dinge, zum Beispiel auch zur Trinkwasserversorgung. Und das Zweite, wir wollen eben auch keine Überlastung unseres Netzes haben, weder der Leitungen noch der Kläranlagen noch die Abschläge im Mischsystem, die vielleicht das Wasser dann häufiger ansonsten ins Gewässer entlasten. Ja, Quellen von Fremdwasser sind nicht nur die Undichtheiten im Kanal, Hauptkanal und im Schacht und auch in den Anschlüssen, sondern es können natürlich auch Fehlanschlüsse sein. Das ist zum Beispiel, wenn man eine alte Baudrainage, die während der Bauphase das Wasser absenken sollte, dann anschließend an den Kanal angeschlossen hat. Dann fließt Grundwasser im Prinzip über die Drainagen fast schon planmäßig dem Kanal zu. Das ist ein echter Fehlanschluss. Mal abgesehen davon, dass solche Baudrainagen gar nicht vorgesehen sind, um das Grundwasser dauerhaft abzusenken, ist es natürlich auch ein Ärgernis, wenn das Grundwasser ständig dem Kanal zufließt. Ja, welche weiteren Fehlanschlüsse gibt es? Man kann natürlich auch Pech haben in einem Trennsystem, dass Regenwasseranschlüsse, dass die direkt an den Schmutzwasserkanal angebunden wurden und so zum Beispiel das Wasser, das über eine Dachrinne einer Regenwasserleitung zufließt, dann bei Regenfall eben direkt dem Schmutzwasserkanal und dann dadurch auch der Kläranlage zufließt, obwohl es ja eigentlich über den Regenwasserkanal abgeführt werden sollte. Solche Anschlüsse kann man zum Beispiel finden, indem man den Kanal benebelt. Da wird also ein Rauch wird dort in den Kanal eingebracht. Nebel wird eingebracht in den Kanal, in den Schmutzwasserkanal. Und wenn aus dem Schmutzwasserkanal der Nebel dann in die Anschlüsse eindringt, dann sollte der ja in den Gebäuden, an den Rückstauverschlüssen sollte er natürlich nicht weiterkommen. Wenn aber ein Regenwasserkanal dranhängt, dann sieht man vielleicht an der Dachrinne, wie plötzlich Nebel austritt. Und das deutet darauf hin, dass diese Dachrinne, dass dieser Regenwasseranschluss, diese Regenwasserverleitung letztendlich am Schmutzwasserkanal angeschlossen ist. Also Fehlanschlüsse sind zu vermeiden. Das ist auch ein Schadensbild, was gerade in der Fremdwassersanierung eine große Bedeutung spielt. Wir müssen die Fehlanschlüsse müssen wir wieder umschließen. Ansonsten haben wir halt ein dauerhaftes Fremdwasserproblem, selbst wenn wir die Kanäle abdichten. Was man vielleicht als letztes noch sagen kann, da möchte ich auch diesen Podcast schließen, ist, dass wirklich viele, viele Investitionen geplant sind, gerade in der Kanalisation. Das heißt, das Investitionsvolumen, was wir für die Instandhaltung unserer Kanalnetze einsetzen, ist wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben mal eine Einschätzung aus den Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, haben wir mal durchgeführt und haben da gesehen, dass das weit über 1 Milliarde Euro sind, die dort angesetzt sind pro Jahr zur Investition. Und wenn man das hochrechnet, in Deutschland ist ja Nordrhein-Westfalen so ungefähr mit so einem Fünftel dabei vom Kanalnetz, dann kann man sagen, in Deutschland, dass ungefähr 5 Milliarden Euro pro Jahr anzusetzen sind für die Sanierung der Netze. Jetzt haben wir, wer sich erinnert, an den ersten Podcast haben wir ja auch mal gesagt, ja, das Vermögen Abwasserkanalisation unter der Erde liegt bei über 600 Milliarden Euro. Und dann sieht man schon, naja, die Investition, das, was da reingesteckt werden soll, in Sanierung ungefähr die Hälfte und die andere Hälfte in Neubau, das ist ja doch deutlich weniger als 1% des Wiederherstellungswertes des Netzes. Ja, und daraus kann man natürlich dann auch schon schließen, es ist durchaus ausbaufähig, was da passiert, auch wenn diese Größenordnung, also 5 Milliarden Euro pro Jahr, natürlich schon wirklich eine Riesensumme ist. Das sind natürlich massive Investitionen, flächendeckend in ganz Deutschland. Da gibt es auch natürlich viel zu tun für Ingenieurinnen und Ingenieure. Aber es ist eben immer noch recht überschaubar, wenn man sich den Wiederherstellungsbedarf, also das, was an Wiederherstellungskosten normalerweise zu erwarten wäre pro Jahr, nämlich bei 50 bis 100 Jahren Nutzungsdauer, würde man ja vielleicht mit dem Doppelten bis Dreifachen rechnen. Aber immerhin, da steht schon mal in den Plänen drin. Ist also geplant, muss jetzt noch umgesetzt werden. Und da können wir natürlich als Ingenieurinnen und Ingenieure da alle bei helfen. Und es ist ein großer Markt, viele Techniken, die man dort einsetzen kann. Ja, soweit zum Thema Sanierung. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Was haben wir gelernt? Also wir haben gesehen bei den Begriffen her, dass Instandhaltung natürlich ein Begriff ist, der aus der Technik insgesamt kommt. Man muss aufpassen, das Thema der Abnutzung und des Abnutzungsvorrates ist eins, das eher so aus dem Verschleiß, aus dem Maschinenbau kommt. Im Kanalbereich sind für uns plötzliche Ereignisse als Schadensereignisse da vielleicht wichtiger. Was wir von den Sanierungsverfahren her gelernt haben, ist, dass die Sanierung sich unterteilt in Reparatur, Renovierung und Erneuerung. Die Reparatur sind Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden, also da werden Defekte der Haltung werden dort repariert, damit deswegen dann wieder so weiterlaufen kann über die Nutzungsdauer wie geplant. Bei der Erneuerung wird wirklich ersetzt, das heißt, es entsteht eine neue Leitung, die die Funktion der alten übernimmt oder auch mit einbezieht. Allerdings, die alte geben wir auf, da haben wir vielleicht eine Sonderabschreibung dann am Hals. Bei der Renovierung versucht man eigentlich so beides miteinander zu verknüpfen. Das heißt, man investiert, gerade wenn man die Nutzungsdauer verlängern kann, wird die Renovierungsmaßnahme als Investition angesehen. Also der neue Schlauch zum Beispiel kann dann auch abgeschrieben werden. Und man nutzt die alte Substanz weiter, hat also keine Sonderabschreibung. Die Leistungsanforderungen sind so zu sehen wie bei einem neuen System. Die Leitungen müssen also betriebssicher, standsicher und dicht sein. Und das über die neue geplante Nutzungsdauer, den Planungshorizont. Zur Zustandserfassung stehen viele Methoden zur Verfügung. Es dominiert die optische Inspektion. Das sind Kamerabefahrungen bei kleinen Kanälen. Das kann auch eine Begehung bei einem großen Kanal sein. Dann gibt es noch weitere Techniken. Wir hatten über die Seismik gesprochen, über Radar gesprochen, also geophysikalische Methoden. Man kann aber auch direkt das Rohrbodensystem und die Steifigkeit messen, nämlich mit dem MAC-System, dem MAC-System. Die Schächte sind auch zu inspizieren, das haben wir auch gelernt, denn auch diese müssen standsicher, betriebssicher und dicht sein. Ja, und von den Schadensbildern her muss man sagen, dass man die eigentlich immer danach beurteilt, wenn man was sieht, wenn man Risse sieht, wenn man Einbrüche sieht, Verformungen sieht, Wurzeleinwuchs oder Infiltration. Man beurteilt die immer danach, inwieweit wird die Standsicherheit, die Dichtheit oder die Betriebssicherheit beeinträchtigt. Denn wenn man das eingeschätzt hat, dann weiß man eben auch, was das Sanierungsverfahren leisten muss. Eine Leitung, die in erster Linie undicht ist, die muss eben mit einem Verfahren abgedichtet werden. Eine Leitung, bei der die Standsicherheit beeinträchtigt ist, muss vielleicht versteift werden. Da brauchen wir ein Verfahren, das zur Standsicherheit etwas beiträgt. Dann sind wir noch abschließend kurz auf die Fremdwassersanierung eingegangen. Da spielen auch noch Fehlanschlüsse eine große Rolle. Das können Regenwasserleitungen sein, die an Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind. Das können aber auch zum Beispiel Drainagen sein, die auf den Privatgrundstücken an die Leitung angeschlossen sind und das Grundwasser direkt einleiten. Und die Investitionen sind durchaus groß. Wir haben ja gesagt, mehr als 5 Milliarden Euro pro Jahr sind eigentlich in Deutschland schon verplant. Auch wenn das vielleicht nicht ganz reicht, um wirklich das, was man erwarten würde an Wiederherstellung eines Netzes, das insgesamt über 600 Milliarden Euro ausmacht, dort zu gewährleisten. Aber es ist doch ein sehr, sehr großer Betrag und für uns als Ingenieurinnen und Ingenieure gibt es viel zu tun. Vielen Dank.